Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Der Apostel Paulus schreibt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, immer wieder begegnen mir Menschen auf der Suche nach ihren Wurzeln. Und manchmal, da staune ich über den Aufwand an Kraft und Zeit, sich sozusagen Stunden, ja manchmal tagelang ins Kirchenarchiv zu setzen und bis ins 16., 17. Jahrhundert sich vorzuarbeiten, sozusagen auf den Spuren der eigenen Ahnen und wer sie waren und wo sie waren. Ich habe das, als ich junger Pfarrer war, nicht so richtig verstanden, habe gedacht, aber als ich älter geworden bin, muss ich mich ja immer wieder damit auseinandersetzen. Und ich verstehe das irgendwie. So emotional verstehe ich das, dass die Leute, die ihren Stammbaum sozusagen immer tiefer weiter nach unten zeichnen und das auch wollen. Warum machen sie das? Man kann drüber nachdenken. Ich meine, wer so arbeitet, so an seinem Stammbaum, der erhofft sich einen Lichtblick, der erhofft sich etwas für sich. Vielleicht Licht für die offene Frage, wer bin ich? Gestern hat mir eine Frau erzählt, wir räumen jetzt unser Haus aus und da habe ich tatsächlich ein Bild von meinem Urgroßvater gefunden und ich war platt. Der sah aus wie mein Sohn. Also vielleicht ist das so die Suche nach den Wurzeln, dass man Licht bekommt, wer bin ich, woher komme ich, so, wohin gehe ich. Ich denke jetzt an das mit den Wurzeln auch, ja, an das Bild eines Baumes. Er wird ja nicht nur durch seine Wurzeln gehalten, sondern ein Baum lebt durch seine Wurzeln. Man könnte sogar sagen, durch sein Verwurzeltsein ist ein Baum eben, was er ist. Ich habe mich auch gefragt, ob ein Lichtstrahl der Erkenntnis auf mich fällt, wenn ich auf meine Ahnen zurückschaue, würde ich sagen, ja, ganz bestimmt. Allein schon deshalb, weil mich dieses Zurückschauen etwas demütiger macht. Es ist nämlich wirklich sehr gut und sehr heilsam zu erkennen, dass mein Vater oder mein Großvater, meine Urgroßmütter, also unsere Ahnen, Die haben genauso gekämpft, vielleicht noch mehr gearbeitet oder die haben genauso gelitten. Die haben um Leben gerungen und um Glauben gerungen. Die haben gestritten, die sind gescheitert, die sind wieder aufgestanden. Und sie haben doch genauso wie wir gehofft und geglaubt. Die Liebe war bei ihnen dasselbe wie bei uns. Und da ist es irgendwie heilsam und tröstlich zu sehen, die vor mir waren, die haben auch geglaubt. Ich bin nicht der Erste. Und wer auf der Spur seiner Ahnen ist, der zeichnet in seinem Stammbaum sozusagen nicht nur Zeugungslinien, sondern er zeichnet auch Glaubenslinien. Es gibt nämlich so etwas wie einen Stammbaum meines Glaubens. Natürlich bin ich durch den Glauben meiner Eltern und Großeltern geprägt. Das sind meine Glaubenslinien, Glaubenswurzeln. Und die Frage nach dem Stammbaum des Glaubens wirft dann auch ein Licht auf mein Christsein, wer ich vor Gott bin. Und ich denke, diese Aufgabe, auf den Stammbaum des Glaubens zu schauen, diese Aufgabe mutet uns heute dieses biblische Wort, unser Predigtext zu. Im Grunde genommen inspiriert er oder sagt er, wenn man ihn liest und hört, betreibe Ahnenforschung des Glaubens. Und das mache ich jetzt mal mit uns. Wir schauen zurück. Dieser Text ist ja 2000 Jahre alt. Wir schauen zurück, blicken durch dieses Wort auf das alte Volk Israel. Und zuerst sehen wir irgendwie etwas Diffuses, Verwirrendes, Zwielichtiges. Ich meine, vom Hören ist es etwas sehr Vertrautes, aber dem Herzen unbekannt. Die Juden. Und schon dieses Wort hat einen gewissen zwielichtigen Klang. Israel, Jerusalem, Juden, das ist uns bekannt. Aber die Frage ist, was wissen wir denn wirklich vom Alten Testament, der Geschichte, die mit diesem Alten Testament zusammenhängt? Was wissen wir denn von ihren Gebräuchen? Was wissen wir selber denn vom jüdischen Glauben? Das ist das eine. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann schauen, sehen wir auch irgendwie unwillkürlich, man kann da nicht weggucken, so eine unsägliche Blut- und Schuldgeschichte, besonders der Europäer, nicht nur die Deutschen, auch die Russen, die Ukrainer, die Engländer, die Franzosen, die haben unsäglich viele Judenpogrome erlassen. Aber nicht nur das. Wir schauen auch als Kirche auf die Juden und da sehen wir die Kirche gegen die Juden. Da hat in unserer Vergangenheit, es ist sehr verstrickt, aber letztlich ein Kampf gegen die eigenen Glaubenswurzeln stattgefunden. Das ist verwirrend. Ich muss uns nochmal erinnern, unsere Glaubensväter und Glaubensmütter, das sind Abraham und Sarah, Isaak und Rebekka, Jakob, Rahel und Lea, das sind alles Hebräer, Juden und Jüdinnen. Und so geht es weiter. Und auch der, durch den wir unseren Weg finden, der unser Halt ist, der unser Retter ist, unsere Orientierung, unser Licht, unser Brot, unsere Tür zu Gott, nämlich Jesus, er kommt aus Nazareth und ist ein Jude. Und Jesus selber sagt, Johannes Kapitel 4, das Heil, also der Zugang in den Himmel, eine offene, lebendige Beziehung zu Gott, das Heil kommt von den Juden. Ich führe das noch ein paar Sätze aus. Bethlehem, an Weihnachten, die Krippe, Bethlehem liegt in Judäa. Der See Genezareth, wo Jesus war, in Israel, jüdisches Land. Und die Jünger, die Apostel, sind ausnahmslos Juden. Jerusalem, die jüdische Hauptstadt, ist dann Kernpunkt unseres Glaubens. Das ist dort passiert, das, was wir sagen, das ist die Mitte des Evangeliums, nämlich die Kreuzigung Jesu für unsere Sünden Und die Auferstehung Jesu für unsere Hoffnung, dass wir leben dürfen, das geschieht in Jerusalem. Und dann, dass wir nicht allein sind, sondern Gott uns seinen Geist schenkt. Pfingsten, das passiert im Jerusalemer Tempel. Und ich könnte das noch viel weiter ausführen. Ich will damit sagen, es ist eben nicht gleichgültig, was aus den Juden wird, wenn wir als Christen für uns von Gott Heil und Rettung erbitten. Der Taufspruch von Charlotte heute, das sagt Gott zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wer dich segnet, der wird von mir gesegnet. Und wer dich verflucht, wird von mir verflucht. Also da merken wir diese inneren Zusammenhänge. Wer seine eigenen Wurzeln ignoriert oder gar abreißt, sagt, gehöre ich nicht dazu, der nimmt natürlich Schaden in einer ganz bestimmten Weise. Und aus diesem Grund, das wollte ich damit sagen, sind die Worte des Paulus auch heute, durch die Zeiten bis heute, aktuell. Und die waren damals auch schon so. Seine Worte, die er schreibt, die sind ja randvoll mit Schmerz. Man hört so ein inneres Ringen daraus. Er schreibt, ich lese noch ein paar Sätze, er sagt: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass im Herzen habe. Seine Trauer ist, womit er hier auch sagt, damit werde ich irgendwie nicht fertig. Das verfolgt mich. Seine Trauer ist, Jesus, den Retter, nehmen die Juden nicht als Retter an. Und er sagt, die Juden sind Gottes Volk. Sie nehmen aber den Retter nicht an. Gehen sie jetzt verloren? Werden sie von Gott verworfen, weil sie Jesus nicht annehmen? Aber sie sind doch Gottes Volk. Werden sie doch gerettet? Hat Gott sie jetzt fallen lassen? Und er findet darauf keine ganz klare Antwort. Und wer jetzt meint, das ist, man könnte auch sagen, naja, diese Frage, sind doch theologische Fragen, die sind nicht vorrangig. Doch, die sind vorrangig. Denn, jetzt schauen wir mal auf unsere christlichen Wurzeln. Die christliche Kirche, die hat in ihren ersten Jahrhunderten, erstes bis drittes Jahrhundert, auf diese Frage, gehören die Juden zu uns oder nicht, eine sehr verhängnisvolle Antwort gegeben. Und die Blutspur dieser Antwort führt bis in unsere Tage. Diese Antwort von damals ist die Wurzel, eine Wurzel des Antisemitismus, und zwar innerhalb der Kirche. Nicht aus, ich rede jetzt nicht von außerhalb, sondern innerhalb der Kirche. Das ist ein Grund, warum es auch heute noch Christen gibt, die das Wort Jude verächtlich aussprechen. Das machen Christen. Im 4. Jahrhundert nach Christus entschied die Kirche Folgendes: Israel ist von Gott verworfen, weil es Jesus verworfen hat. Israel, die sind es, die Jesus, den Gottessohn, gekreuzigt haben. Also gehören sie nicht zu uns. Und das neue Israel, was im Alten Testament immer gesagt wird, das hat Bund und Verheißung und hat alle Gnade Gottes. Das neue Israel, das sind die, die an Jesus glauben. Das neue Israel, das sind die Getauften und die christliche Kirche. So glaubte man. Und da glaubte man, jetzt durch Jesus hat die Kirche alle Verheißungen, die für Israel galten. Israel hat sie nicht angenommen. Jetzt hat es die Kirche. Und Israel ist ausgeschlossen. Und ich habe mich natürlich gefragt, wenn man jetzt hier diesen Bibeltext liest, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Denn Paulus sagt ja erstmal hier das Gegenteil. Er sieht, dass sein Volk Jesus als Messias nicht angenommen hat. Das sieht er. Aber er spricht ihnen deshalb nichts ab. Und er sagt, alles, was Gott geschenkt hat, bleibt und gehört ihnen. Das ist auch ein wichtiger Glaubensgrundsatz für uns. Alles, was Gott uns zugesagt hat, bleibt für uns. Heute ist die Charlotte getauft worden. Das nimmt Gott nie wieder zurück. Du gehörst zu mir, sagt Gott, und ich werde immer daran festhalten. Und so ist es auch im Großen. Und Paulus sagt, was Gott Israel versprochen hat, das ist doch jetzt nicht ungültig. Und er nennt da einige, sagt, die Kindschaft sind Kinder Gottes. die Herrlichkeit. Der Bund ist doch nicht hinfällig. Das Gesetz, die Gebote sind doch nicht hinfällig. Gottesdienstverheißungen. Und da sehen wir, dass in der Geschichte der christlichen Kirche ein Diebstahl stattgefunden hat. Die christliche Kirche hat sich das einverleibt, die Gotteskindschaft, den Bund und das Heil für sich beansprucht. Oder genauer gesagt, für sich allein, ohne Israel. Und Paulus stellt aber unmissverständlich fest, die Eigentümer dieser Gottesgaben, also die Adressaten, die Gott hat, das sind die Juden. Und die Christen haben in Jesus einen Anteil daran. Die Christen können sich aber nicht auf Alleinbesitz berufen. Und er schreibt, es sind die Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Also sie sind die Ersten, aber eingeschränkt. Die Ersten werden die Letzten sein. Aber die hinten anstehen, die haben genauso Zutritt wie die, die vorn stehen. Und wir Christen haben sozusagen Mietrechte oder Mitrechte, aber wir haben keine Besitzrechte. Und wer keine Besitzrechte hat, der darf anderen den Zutritt nicht verwehren. Israel gehört das, nicht uns. Wir sind nur Mieter und wir können denen den Zugang nicht verwehren. Gut, soweit erstmal, mach einen kleinen Strich und frag so, hat uns der Blick auf unsere Glaubenswurzeln nachdenklicher gemacht oder vielleicht demütiger? Vielleicht hat uns so ein Blick auch ermutigt, für Israel einzustehen oder für Israel zu beten. Wenn das so ist, dann hat dieses Wort heute in dieser Stunde schon etwas bewirkt. Aber gelöst hat es noch nichts. Denn bis heute ist die Frage des Paulus, auch unsere Frage, unbeantwortet und ist bis heute ein großer Streitpunkt. Fest steht, dass die Juden heute, zu Zeiten des Paulus und davor Gottes Volk sind und waren. Und bis heute ist es auch so, dass die Juden Jesus zwar als Rabbi sehen, er war ein Prophet und Rabbi, aber nicht als Messias anerkennen. Sogar staatlich wehren sie sich dagegen und verbieten die Mission in ihrem Land. Steht unter Strafe. Und jetzt sage ich mal was. Weil wir in dieser Spannung stehen, in diesem Konflikt, wo es keine Lösung gibt, richtig für uns, das sage ich mal einen Satz. Die Lösung überlassen wir Gott. Im ersten Hören klingt es so, als würden wir uns das einfach machen. Ja, da muss ich Gott kümmern. Die Lösung überlassen wir Gott. Aber wenn ihr genau hinhört, ist es anders. Etwas Gott ganz überlassen, ist viel schwerer, als man im ersten Hören meint. Probier es doch mal. Überlass doch mal Gott ganz deine Sorgen. Mach's doch mal. Überlass doch mal Gott ganz deine Angst. Überlass doch mal Gott ganz die Menschen, um die du dich sorgst. Oder probier's mal, wie schwer das ist. Überlass doch mal Gott den Bereich in deinem Leben ganz, den wir Unversöhnlichkeit nennen. Es gibt doch in jedem Menschenleben Menschen, mit denen man irgendwie, ja, es geht nicht mehr. Überlass doch das mal Gott, da wirst du merken, wie schwer das ist. Also wenn man so etwas probiert, ich überlasse das jetzt mal ganz Gott, spürt man bei den ersten Schritten, dass es schwer wird. Dass es wie, wenn ich Gott meine Unversöhnlichkeit überlasse, wird es schwer. Beim Wandern sagt man, es geht bergauf. Aber bergauf hat noch eine Doppelbedeutung. Es geht wieder bergauf, heißt auch, es geht irgendwie voran. Ich will es mal so sagen. Wer Gott etwas überlässt, der macht es sich nicht leicht, das geht gar nicht, sondern er beginnt zu vertrauen. Und ich meine, dort ist so ein kleines Türlein, wie man mit diesem Konflikt umgehen kann zwischen Juden und Christen. Wer vertraut, der ist eingebunden. Der nimmt aktiv teil. Und mit Jesus und Israel, den Juden und den Christen, da wissen die großen Leute in der Kirche, der Papst und der Dalai Lama und alle möglichen, die Politiker, niemand. Da gibt es irgendwie keine Lösung, wo man sagt, das ist die Lösung, das ist der Weg, wir arbeiten darauf hin. Aber wenn man vertraut, da nimmt man doch an einer Lösung teil, weil im Vertrauen die Hoffnung bleibt, Gott wird eine Lösung finden. Und das macht der Paulus hier. Er weiß auch nicht weiter. Er sagt, ich muss irgendwie muss ich jetzt festhalten daran, die Juden sind Gottes Volk, wir gehören zu Gott und er wird eine Lösung finden. Er sagt hier, wenn man das weiterliest, er sagt, was soll ich denn nur dazu sagen? Ist Gottes ungerecht? Er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und dann sagt er, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ich glaube, dass das ein Weg ist mit diesem großen weltweiten Konflikt. Es geht immer um Israel und Krieg im Nahen Osten und ist immer das Thema durch alle Zeiten und auch jetzt wieder. Mit diesem Konflikt irgendwie auch als Christ, als Glaubender umzugehen, wie Paulus das hier versucht. Er sagt, ich setze auf die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das ist ein Weg. Und der führt mich vielleicht ins Gebet, in die Anteilnahme, für Menschen eintreten. Und er meint damit ganz sicher nicht, ich überlasse das Gott, nun geht mich die Sache nichts mehr an. Die Lösung, ich will es mal so sagen, die Lösung überlässt Paulus Gott. Aber die Arbeit und Verantwortung schiebt er nicht ab. Und sein Gottvertrauen stärkt ihn, diesen Konflikt auszuhalten. Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass man manches lange aushalten muss und das geht nur, wenn ich vertraue, dass meine Arbeit nicht umsonst ist. Und hier ist es so, sein Gottvertrauen stärkt ihn nicht zu resignieren, sagen, dann pfeife ich auf Israel, ich bin jetzt Christ, sondern er sagt, nee. Und das finde ich für mich und auch für die Kirche wegweisend und für jeden Christen, wenn es um die Geschichte zwischen Christen und Juden geht. Eine Lösung haben wir nicht, aber wir vertrauen Gott. So, und wenn wir das tun, sehen wir doch, dass vor uns viel ungetane Arbeit liegt. Die liegt vor unseren Füßen. Dass wir in die Schule der Demut gehen und lernen. Dass wir unsere eigenen Wurzeln kennenlernen und lieben lernen. Und wir sehen dann auch viel Versöhnungsarbeit, die ist noch gar nicht erledigt. Die ist noch ungetan. Und dem Antisemitismus, besonders in der Kirche, dem müssen wir auch mal Widerstand leisten, sonst so geht es nicht. Und so manche Hände müssen sich noch zum Gebet falten, für das Volk Israel und für die Nachbarn und um Frieden beten. Und dass die gegenseitigen Beschuldigungen und der Hass ein Ende findet und dass Gott einschreitet. Ja, die Palästinenser, die haben in ihrer Charta die Vernichtung des Volkes Israel, das haben die festgeschrieben, das wird nie Frieden, denkt man als Mensch. Politiker haben keinen Weg. Aber da gehen wir zu Gott und sagen, wir lassen nicht nach, du musst uns helfen. Und in diesem Vertrauen, finde ich, kann es gelingen und wird auch gelingen, bei aller Verschiedenheit, darum geht es, ein Miteinander zu finden. Juden und Christen. Und jetzt aber die Frage, und Jesus? Ich habe eine kleine Geschichte gefunden, die ist tatsächlich auch so passiert. Also es gab eine Diskussion, waren Rabbiner da, Kirchenleute, Theologen, die haben eben über den christlichen und jüdischen Glauben referiert und miteinander gesprochen. Und da wurde ein Rabbiner in einer Diskussion von den Christen gefragt, Was denken Sie, wenn nun Jesus wirklich der Messias ist? Was ist denn dann? Und die Antwort des Rabbiner war, ich zitiere es mal, Christen wie Juden warten auf die Ankunft des Messias. Die Juden warten auf ihn, auf sein erstes Kommen. Die Christen warten auf ihn, auf sein zweites Kommen. Und wenn der Messias kommen wird, werden ihn beide, Christen und Juden, erkennen als Messias. Und beide werden sie rufen, so ist, wie es im Psalm 118 steht, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Soweit, ihr Lieben. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.